Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Jakobus sagt uns in seinem Brief: Nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt ist und die Macht hat, euch zu retten. Werdet aber Täter des Wortes, nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Liebe Schwestern, liebe Brüder, im Dom und alle, die uns verbunden sind durch das Domradio und das Fernsehen, dazu sind wir gekommen, dass wir in Sanftmut das Wort annehmen und dass wir dann die Kraft erfahren, Täter des Wortes zu werden, nicht nur Hörer, damit wir uns nicht selbst betrügen. Lasst uns Gott um seine Vergebung anrufen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns unsere Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Israel, hör auf die Gesetze und Rechtsentscheide, die ich euch zu halten lehre. Hört und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Ihr sollt die Gebote des Herrn eures Gottes bewahren, auf die ich euch verpflichte. Ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie der Herr, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Wort des lebendigen Gottes.
Wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? Das Rechte tut, dir von Herzen die Wahrheit sagt und mit seiner Zunge nicht verleumdet, dir seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nächsten nicht schmäht. Verworfenen verachtet, doch alle, die den Herrn fürchten, in Ehren hält, der sein Versprechen nicht ändert, das er seinem Nächsten geschworen hat. dir sein Geld nicht auf Wucher ausleiht und nicht zum Nachteil des Schuldlosen Bestechung annimmt. Wer sich danach richtet, der wird niemals wanken.
Lesung aus dem Jakobusbrief. Meine geliebten Schwestern und Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es vor Gott, dem Vater, für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. Wort des lebendigen Gottes.
Das Wort der Wahrheit hat uns der Vater das Leben geschenkt und uns zu Erstlingen seiner Schöpfung gemacht.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit hielten die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich, wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus den Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern, liebe Brüder hier im Dom und alle, die uns verbunden sind durch das Domradio und das Fernsehen, wer wollte schon etwas sagen gegen Hygiene und entsprechendes Verhalten? Den Kindern sagen wir durchaus: Geh und wasch dir erst die Hände, bevor du zum Essen kommst. Auch die Teller und Töpfe halten wir in Ordnung. Wir achten darauf, dass sie sauber sind, bevor wir daraus essen. Dagegen wird das Evangelium doch wohl nichts einzuwenden haben. Oder müssen wir uns die Jüngerschaft Jesu als eine etwas verwahrloste Gesellschaft vorstellen? Was steckt hinter dem Disput, dessen Zeugen wir im heutigen Evangelium werden? Da geht es weniger um Dreck und Schmutz als um Unreinheit im religiös verstandenen Sinne. Das Waschen der Hände hatte seine unmittelbare Bedeutung der natürlichen Verrichtung überstiegen und uns so zu einem Zeichen der Reinheit vor Gott geworden. Auch die Töpfe und das Geschirr werden nicht nur gereinigt, wenn sie schmutzig sind, sie werden immer gereinigt, auch wenn sie sauber sind, weil dieses Verfahren zu einer religiösen Vorschrift geworden ist, Darum also geht es in der Auseinandersetzung, um die religiösen Vorschriften, die einzuhalten sind. Und wer sie nicht einhält, wie Jesus und seine Jünger verfahren, versündigt sich gegen die Religion. In einer solchen Vorschriftswelt äußerlicher Reinigungsriten ist fast jeder Schritt und Tritt des Menschen gefährdet, vom Pfad des Glaubensweges abzuweichen. Für Menschen, die sich in diesem Regelwerk der Vorschriften nicht auskennen, ist dies besonders misslich. Und in der Regel trifft es die Armen, wenig Gebildeten, und die meisten Jünger gehörten wohl zu diesen. Sie werden die Pharisäer gar nicht provoziert haben wollen. Sie wussten es nicht besser. Und der Angriff der Pharisäer richtet sich auch weniger gegen sie als gegen Jesus. Ihn machen sie als den Verantwortlichen für seine Jüngerschaft aus. Ihm werfen sie vor, vom aufrechten Pfad der Frömmigkeit abgekommen zu sein. Die Reaktion Jesu ist ausgesprochen heftig. Würde man nicht den ganzen Hintergrund der Auseinandersetzung vermuten, müsste man sie fast für überzogen halten. Was war der Sinn dieser Vorschriften? Sie hatten ja wohl einen. Neben der ursprünglich hygienischen Bedeutung, die uns ja unmittelbar einleuchtet, tritt eine symbolische. Der Mensch soll sich im täglichen Reinigungsritual vor Gott bewusst werden, seiner Bedürftigkeit und seiner Versöhnungserwartung. Durch das Ritual, das er bei den verschiedenen Anlässen praktiziert, soll er die Heiligkeit und Unantastbarkeit des lebendigen Gottes meditieren und sich seines eigenen unendlichen Abstands vor Gott bewusst werden. Der ursprüngliche Sinn dieser religiösen Praktiken hat also durchaus etwas Ganzheitliches, das der Mensch mit Leib und Seele vollzieht. Und gegen eine so verstandene religiöse Verhaltensweise ist nichts einzuwenden. Ich bin sicher, dass auch Jesus nichts dagegen sagt. Es ist sogar zu vermuten, dass er sich selbst solchen Riten unterzogen hat. Es gehört zu seiner Gewohnheit, am Sabbat den Gottesdienst zu besuchen. Dabei wird er sich äußerlich auch so verhalten haben wie alle Teilnehmer. Schließlich besucht er den Tempel, dessen religiöses Anliegen er nicht kritisiert. Und auch da werden die unterschiedlichsten kleinen und großen Riten praktiziert, auch Reinigungsriten, und Jesus wird sie auch vollzogen haben. Unserem heutigen Glaubensleben gehen diese Praktiken des rituellen Verhaltens eher ab. Zu viel haben wir nicht davon. Früher, nicht wenige werden sich erinnern, gab es in fast jedem Haus ein kleines Weihwasserbecken, aus dem man sich im Gedenken an die Taufe täglich segnete. Dem Kind hat sich dieser Ritus vor dem Schlafengehen tief eingeprägt. Heute kann man nicht einmal mehr sicher sein, ob noch in jedem christlichen Haus ein Kreuz an den Glauben erinnert. Es wäre also grundfalsch, würden wir die heftige Reaktion Jesu als Einladung zu einer ritenfreien Glaubenslandschaft auffassen. Jesus plädiert keineswegs für einen ritenfreien Glauben, für eine Geist- und Kopfreligion. Weder hat er etwas gegen Kerzen aufstellen, noch gegen Weihwasser und den damit verbundenen religiösen Gebräuchen. Ich wage sogar zu behaupten, auch die Reinigungsvorschriften alter jüdischer Prägung fanden nicht in sich seinen Widerspruch. Was seine scharfe Kritik erfährt, ist das Ungleichgewicht, ja die Pervertierung, die diese Vorschriftenwelt religiöser Praktiken erfahren hat. Der Fromme kann so sehr mit all den Details einer ritengerechten Lebensführung beschäftigt sein, dass er ihren ursprünglichen Sinn verliert. Unter der Hand werden sie zum Selbstzweck. Sie dienen dann nicht mehr als Symbol, als Mahnung, als erinnerndes Zeichen. Die Sorge des Tages dreht sich nur noch darum, keine Vorschriften zu vergessen. Das Reinigungsritual sollte an die Umkehrbereitschaft des eigenen Lebens erinnern, sollte sie zeichenhaft als seelische Haltung hervorrufen. Nun wird sie zum Selbstzweck. Und wer das Zeichen nicht beachtet, wird unrein. Dagegen geht das Evangelium scharf und polemisch vor. Der Notstand des Menschen rührt nicht von seinen mehr oder weniger schmutzigen Händen oder dreckigen Töpfen. Die Not des Menschen sitzt in seiner Seele. Im Menschen steckt das Problem. Gegen das religiöse Alltagsritual fährt Jesus den ganzen Dreck der Unmenschlichkeit auf, die im Menschen steckt. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Das ist der Dreck, der im Menschen steckt, und dem kommt man nicht bei, indem man sich rituell oder sonst wie die Hände wäscht. Im Innern ist die Unreinheit des Menschen. Im Innern muss seine Umkehr vollzogen werden. Würde das rituelle Waschen daran erinnern und nicht zum Selbstzweck werden, nichts dagegen wäre einzuwenden. Hilfreich könnte es sogar sein. Nie aber kann eine solche Praktik die Umkehrbewegung ersparen. Die Forderung, die Jesus stellt, ist gründlich und wohl auch anstrengend. Die wenigsten von uns, ich habe es bereits erwähnt, dürften rituell verfremdet sein. Eher sind wir da etwas unterentwickelt. Aber aus dem Schneider, wenn ich das so sagen darf, sind wir aber keineswegs. Auch der Sonntagsdienst, der Sonntaggottesdienst, kann zu einem leeren Ritual verkommen. Ich bitte mich nicht falsch zu verstehen, ich möchte nicht die notorisch Fernbleibenden in ihrer Haltung bestärken. Sie machen sich ja aus dem Staub und stellen sich nicht der Herausforderung. Der sonntägliche Gottesdienst ist nämlich eine große Herausforderung. Das Hören des Evangeliums ersetzt nicht die Tat. Das Evangelium verlangt nach Bewährung im alltäglichen Leben. Der Gottesdienst ist kein Reinigungsritual, das uns von der Praxis des Lebens befreit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, einen Augenblick lang sollten wir Platz nehmen neben den Pharisäern und uns von Christus ins Wort nehmen lassen, wo das Böse des Menschen steckt. Jede amüsierte Überheblichkeit den Pharisäern gegenüber ist fehl am Platz. Uns Christenmenschen zielt das Evangelium in aller Eindeutigkeit an. Und jeder sehe zu, wie er es damit hält. Jakobus, Sie erinnern sich, sagt: Nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Amen. Lasst uns zu Jesus Christus, in dem uns die Reinheit des Herzens und das Gesetz Gottes neu geschenkt sind, beten.
Gib allen Menschen die Einsicht und den Mut, nach dem Sinn von Gesetzen und Vorschriften zu fragen und aus dem Geiste Jesu zu handeln. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Hilf deiner Kirche, die nicht nur mit den Lippen zu ehren, sondern mit liebendem Herzen und in die Kraft deines Geistes an deinem Gottesreich mitzubauen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Wir beten für Domvikar Tobias Hoppmann, von dem wir heute Abschied nehmen. Schenke ihm Glaubensfreude und Liebe zu den Menschen, zu denen er als Pfarrer gesandt ist. Steh ihm und allen Priestern und Seelsorgern bei, damit sie dich glaubhaft und begeistert zu den Menschen tragen. Christus, höre uns.
Christus, höre uns.
Für die Opfer von Krieg, Terror und Naturkatastrophen in Afghanistan, in Haiti und den Katastrophengebieten unserer Nähe, lass sie und alle Notleidenden Hilfe erfahren an Leib und Seele. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Hilf den Christen, allen Menschen, deine dienende Liebe zu verkünden. Lass uns offen sein für alle, die dich suchen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für unsere Verstorbenen, vergilt ihnen alle Tun und Mühen, und rufe sie in das Reich deines Vaters. Christus, höre uns.
Barmherziger Gott, du schaust bis in das Herz der Menschen. Heile, was in uns und in unserer Welt krank ist, und führe uns zur Vollendung bei dir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen. Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, das vollende in deinem Reich durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Jakobus mahnt uns, werdet Täter des Wortes, nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. So bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus hat die Macht, euch zu retten.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, mache uns bereit, dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen, durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie immer, zum Schluss noch einige Einladungen und Ankündigungen. Herzlich laden wir ein zum Chorgebet am Abend heute um 18 Uhr hier bei uns im Dom. Zum Abschluss der Orgelfeierstunden spielt am kommenden Dienstag um 20 Uhr unser Domorganist Professor Dr. Winfried Bönig unter anderem Werke von William Stanford, Alexander Borodin und Louis Vierne. Die Orgelfeierstunde wird im Internet bei domradio.de und auch im Fernsehsender EWTN übertragen. Für das Oratorium Die Schöpfung von Joseph Haydn am 8. September beginnt die Verlosung kommenden Dienstag um 9 Uhr unter kölner-dom.de und dann dort unter Domkonzerte. Herzlich laden wir auch ein zum Mittagsimpuls mit Orgelmusik an allen Werktagen um 12 Uhr. Besonders für die 10 Uhr und die 12 Uhr Messen an den Sonntagen empfehlen wir weiterhin die Anmeldung über unsere Homepage kölner-dom.de. Vielen herzlichen Dank und Gottes Segen Ihnen allen.
Ich darf den Domzeremoniar noch kurz einmal zu mir bitten. Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Dom und die Sie über die Medien mit uns verbunden sind, wenn Sie regelmäßig mit uns die Eucharistie feiern, sonntags um 10 Uhr oder an den Feiertagen, dann kennen Sie den Herrn neben mir und seine Stimme sehr gut. Es ist Domvikar Tobias Hubmann. Seit 2012 hat er diese Funktion inne. Er ist auch Domzeremoniar. Das heißt, wenn Sie genau beobachten, hat er nicht immer nur das Proklamandum verlesen, sondern er sorgt dafür auch, dass reibungslos alles läuft, vom Licht auf der Kanzel, dass die Messdiener bereitstehen. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Außerdem war er natürlich in der Seelsorge am Dom als Domvikar tätig. Und heute heißt es Abschied nehmen. Das heißt, sein Gesicht haben Sie im Fernsehen in dieser Funktion und hier im Dom zum letzten Mal gesehen, auch zum letzten Mal mit sonorer Stimme das Proklamandum verkündet. Und er wird jetzt Pastor. Pastor in Euskirchen, in unserem Bistum. Und Pastor ist eigentlich der schönste Titel, den wir in unserer Kirche haben, nämlich der Hirte zu sein, für die Menschen zu sorgen, aber nicht, weil das Schafe sind, sondern weil das Menschen sind, die eine gewisse Begleitung und Führung, denen das angeboten wird, aber vor allem der Hirte, der mit der Gemeinde Gottesdienst feiert, der die Sakramente spendet. Und an dieser Stelle möchte ich stellvertretend für das ganze Domkapitel herzlichen Dank sagen für diesen treuen neunjährigen Dienst. Dazu kam auch noch Dienst in der Domsingschule als Präses der Chöre, für die Messdiener verantwortlich zu sein, also eine ganze Menge. Und es war nicht immer einfach, denn es kommen oft plötzliche Dinge, die vorbereitet werden müssen aus dem Büro heraus, wo man gar nicht mitbekommt, wenn der Gottesdienst dann gefeiert wird, was das für eine Vorbereitung war und für eine Arbeit. Und deshalb ein herzliches Dankeschön und Gottes reichen Segen für die schöne Aufgabe, als Pastor zu wirken. Und immer wieder bist du natürlich, das hat gestern auch schon bei der Messe, die du gefeiert hast, mit dem Domkapitel, mit vielen anderen, der Dompropst gesagt, du bist natürlich immer willkommen im Dom, trägst sicherlich auch nach den 9 Jahren den Dom im Herzen. Wenn der Segen jetzt erteilt wird, gilt er auch ganz besonders dir und deinen Pfarreien, die du am kommenden Samstag als Pastor vorgestellt bekommst und dass du mit deinem Team vor Ort und mit den Menschen die Freude am Glauben weiterträgst. Und zum Abschluss, denke ich, ist das zu Hause und hier einen kleinen Dankeschön-Applaus für den treuen Dienst wert.
So lasst uns Gott um seinen Segen bitten, besonders für Tobias Hubmann und seine zukünftige Aufgabe als Pastor in Euskirchen. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn.